HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Sophie Reuss zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Sie ist eine der Schauspielerinnen, die trotz oder wegen dem, was sie zeigen, eine geheimnisvolle Aura umgibt. Auf der Theaterbühne brilliert sie genauso wie im Fernsehen, im Kino oder als Sprecherin für Hörspielproduktionen oder Hörbücher. Ob als Sophie Scholl, Rosa Luxemburg, Bullschaft, als Medea oder Kameliendame, diese Frau hat es. Klar, dass sie längst mit den wichtigsten Preisen der Branche ausgezeichnet worden ist, darunter mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Hörbuchpreis, dem Deutschen Theaterpreis und vielen anderen mehr. Und seit diesem Jahr ist sie Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Sophie Reuss.
Hallo.
Frau Reuss, Sie sind im Jahre 1961 in Ottensheim in Oberösterreich geboren. Das ist ein ganz kleiner Ort.
So, ja, ich bin in Linz im Krankenhaus geboren, aber in Ottensheim
aufgewachsen. Ja. Naja, immerhin. Das ist ja ein Ort von, ich habe nachgeschaut, 4.500 Einwohner ungefähr. Wie sind Sie dort aufs Theater bzw. auf die Schauspielerei gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Meine Eltern hatten ja ein Lebensmittelgeschäft und auch meine Großeltern schon. Das heißt, ich bin aufgewachsen immer mit einer gewissen Öffentlichkeit um mich herum und konnte mir das auch gar nicht vorstellen, wenn ich bei meinen Freundinnen zu Besuch war, wo alles so still war. Vater war zur Arbeit, Mutter stand in so einer aufgeräumten Einbauküche und alles war so ruhig. Ja, ich konnte mir ein Leben ohne diese Plattform, die es bei uns zu Hause gab, eigentlich nie vorstellen. Also meine Eltern hatten so nie viel Zeit für uns, aber sie waren halt immer in diesem Laden, wo halt wir gezwungenermaßen auch immer, also wir Kinder uns bewegt haben.
Naja, infolgedessen hätte ja auch der Wunsch in Ihnen entstehen können, das mache ich auch mal, wenn ich groß bin.
Ja, das stimmt, das hätte durchaus sein können. Das hat sich aber schon aus dem Grund verboten, weil damals sich schon abgezeichnet hat, dass die Läden dieser Größenordnung keine Zukunft haben. Ja, dass das mit dem nächsten großen Supermarkt, der kommt, dass sich das aufhört.
Ja, also sehr vernünftig dann doch. Sie haben aber trotzdem die Schule geschmissen. Irgendwann wollten Sie nicht mehr. Wie ging es dann weiter für Sie?
Ich habe dann auch in diesem Laden noch, das waren die letzten Jahre, die wir auf hatten, habe ich dann noch gearbeitet und eine Lehre gemacht. Allerdings schon war das mehr mein inneres Straflager, weil ich ja schon wusste, dass das keine Zukunft hat, ja, dass ich das nicht machen werde, dass das kein Beruf für mich sein wird.
Also so eine richtige Lehre als Lebensmittel- oder
Einzelhandelskaufmann? Ich bin ausgebildeter Lebensmittel-Einzelhandelskauffrau. Und das merke ich auch immer noch bei Freunden oder so, die irgendwie meinen, sie müssten die Milch wegschmeißen, bloß weil das Datum abgelaufen ist. Da habe ich ein anderes Verhältnis zu Lebensmitteln. Ich muss da dran riechen, weil ich weiß, es gab ein Leben vor dem Ablaufdatum und dass man als Mensch selber in der Lage sein muss, zu beurteilen, was man da vor der Nase oder im Mund hat. Oder ich weiß auch, dass man Salami nicht in den Kühlschrank tut, weil es eine Dauerwurst ist. Dass man das Pökeln erfunden hat, damit die Sachen nicht in den Kühlschrank müssen, weil es auch Zeiten gab, in denen es noch keinen Kühlschrank gab und so weiter. Also dann, das habe ich aus dieser Zeit mitgenommen.
Dann riechen Sie also an der Milch, bevor Sie sie wegwerfen, nur weil das Ablaufdatum abgelaufen ist.
Ja, aber ich habe da überhaupt ein anderes Verhältnis. Ein bisschen Milchsäuregärung finde ich nicht schlimm. Ich esse das dann immer alles trotzdem.
Sophie Reuss, die gelernte Einzelhandels-Lebensmittelskauffrau. Ist das richtig?
Ja, so in etwa. Ja, das kommt hin.
Später ist sie Schauspielerin geworden und zwar eine der besten, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Wo war dann der Sprungbrett? Was hat in Ihnen ausgelöst, dass Sie sich gesagt haben, so jetzt will ich aber Schauspielerin werden?
Wenn ich das so sagen könnte, da war viel Intuition dabei. Irgendwas mit Entertainment, glaube ich, sollte es schon sein. Ich möchte das Leben, was heißt, das ist jetzt komisch, wenn ich sage, ich möchte das Leben leicht nehmen. Ja, aber auf der Bühne, also verdichtet sich das Leben, ja, und wir sind befreit von dem kleinteiligen Alltagsgeschrubbel, ja, das wir Tag für Tag auch bewältigen müssen. Und wenn wir ins Theater gehen, egal ob als Zuschauer oder als Schauspieler, dann nehmen wir ja teil an einem Verdichtungsprozess. oder vielleicht auch an einem Prozess der Verzerrung und diese Verdichtung des Lebens. Ja, diese Befreiung aus den kreatürlichen Zwängen. Also man kann die Dinge umdeuten. Deswegen bin ich auch kein Anhänger der 1:1 Abbildung auf einer Bühne oder im Film, oder ist mir ein gewisser Naturalismus eher fremd und weiß nicht, was das soll, die Dinge genauso abzubilden, wie sie schon im Leben sind, sondern ja, die Dinge anders zu bewerten oder mit den Unerträglichkeiten des Lebens anders zu spielen.
Zu spielen, also so diese Natürlichkeit in Anführungsstrichen, den man ja oft unterstellt, das sei gutes Schauspiel, da sei eine Schauspielerin, ein Schauspieler gut, wenn er sich natürlich verhält, natürlich spielt, da halten Sie offensichtlich nicht so viel von.
Nein, also das ist auch ein komplexes Terrain, oder, ja, auf dem wir uns da bewegen, weil es gibt da die verschiedensten Ansätze, oder natürlich gibt es verschiedene Begabungen. Deswegen bin ich immer misstrauisch, wenn so die guten Schauspieler ausgelobt werden, weil es gibt nicht den besten Schauspieler oder den besten Regisseur. Es kommt ja immer darauf an, worum man sich da kümmert oder welches künstlerische Experiment sozusagen der Leistung dann zugrunde liegt. Ja? Ja, ich glaube, es ist halt immer einfach, wenn da ein Schauspieler steht, wo man sagt, ah, das ist jetzt sicher, der macht das aber gut, dann ist man sicher und stellt sich keine Fragen mehr. Ich stelle mir aber ganz gerne Fragen, beziehungsweise ich lasse mich im Theater auch als Zuschauer gerne verwirren oder provozieren, also gedanklich provozieren. Und ich habe eine Schwäche, sagen wir so, fürs Gesamtpaket. Also wenn der Ort, wo das stattfindet, wenn die Theaterarchitektur mit der Art der Inszenierung und mit der Spielweise und mit dem Stoff, wenn sich das in einer Weise zueinander verhält, ja, die mich irgendwie aufhorchen lässt.
Ja, also es gibt ja diesen Begriff von den Brettern, die die Welt bedeuten. Offensichtlich bedeutet dann das Theater oder im Theater zu sein, diese Figur zu übernehmen, mehr als die Welt, sondern auch die innere Welt oder diese Welt da draußen ein bisschen durcheinander zu machen, ein bisschen aufzuwirbeln.
Auf alle Fälle. Kommt ja immer drauf an, was man der Realität alles zurechnet. Jetzt, 2017, ist es ja sicher so, dass, also jetzt Film und Fernsehen spielt ja auch immer weniger Rolle, weil es jeder den ganzen Tag da auf seinen Bildschirm glotzt. Aber wie auch immer, auch das bildet ja inzwischen schon so viel oder macht so viel unserer Realität aus, dass man das wahrscheinlich gar nicht mehr so trennen kann. Aber Theater und Film als ein Mittel auch zur Verständigung und Selbstverständigung, ja, oder des Philosophierens, das ist sehr wichtig für mein Seelenheil oder auch für mein psychisches Heil oder Unheil.
Das sagt Sophie Reuß, die Schauspielerin. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wenn wir jetzt noch mal von der Bühne zurückgehen, da wo Sie aufgewachsen sind, ja, wie gesagt, ist ja eigentlich ein Dorf. Gibt es auch an Ihnen was, Frau Reuß, trotz der langen Zeit, die Sie jetzt eben woanders waren, etwas, was dörflich oder vielleicht provinziell ist an
mir
Ihnen?
Total.
Oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
Absolut. Ich bin ein Landei durch und durch. Ja, und ich lebe seit 30 Jahren in Berlin und ich wache jeden Tag auf mit der Freude der Provinzlerin an der Großstadt. Ich glaube, jemand, der in Berlin geboren ist, dem kann Berlin nie so gut gefallen wie mir.
Es gibt ja viele Leute in Berlin, die ähnlich aufgewachsen sind. Und
genau, ich denke mir immer, entkommen, ja, ich bin raus, denke ich immer noch.
Fahren Sie denn ab und zu noch mal hin?
Ja, meine Eltern leben da noch. Genau, und ich war vor nicht allzu langer Zeit da mit so einer Art Lesetour, die ich mit 3 Jazzmusikern gemacht habe. Und da bin ich zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, auch in Ottensheim in einem alten Gasthaussaal da aufgetreten, wo ich auch schon als Kind aufgetreten bin. Ja, das war toll.
Ja. Also dann liegt dieses Theater oder dieses Theater machen wollen doch schon ein bisschen länger zurück als in der Teenager-Zeit.
Wahrscheinlich. Ich glaube, alle Kinder spielen gerne, ja, aber ich habe es auch noch in verzückter Erinnerung, und da war ich wirklich sehr klein, wo ich im Kindergarten die Frau des kleinen Maxi gespielt haben mit so einer Schürze um den Bauch. Und ich weiß, ich habe noch dieses Gefühl von diesen hochroten Backen. Es muss auch so zur Adventszeit gewesen sein, wo es drinnen so überheizt ist. Und die ganzen Eltern sind da und spielt da so. Und das hat mir, ja, das fand ich damals schon ganz toll.
Haben Sie diese Geschichte dann auch später am Max-Reinhardt-Seminar erzählt, als Sie sich beworben haben?
Nein,
das hätte die gar nicht interessiert wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die mir damals so gewärtig war.
Warum?
Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht.
Sie hatten so das Gefühl.
Also als ich ans Reinhardt-Seminar ging, da dachte ich mir, okay, du fängst das jetzt alles nochmal richtig an und versuchst, das irgendwie richtig zu lernen, obwohl das bei mir mit Schauspielschule immer schwierig war, weil ich gemerkt habe, ich brauche das Publikum. Also so dieses Trockenschwimmen, da wusste ich immer überhaupt nicht, was das soll. Da kam ich mir immer so gedemütigt vor, wie so ein Affe, der jetzt zeigen soll, was er so, wie so ein getrillter Affe, der zeigen soll, was er alles so technisch einstudiert hat. Das fand ich, ja, das fand ich immer irgendwie so kränkend, obwohl ich auch immer dachte, Mann, das musst du doch jetzt können, du willst jetzt Schauspielerin werden, aber dieses genaue Gefühl für Schauspielerei zu bekommen, das habe ich, glaube ich, tatsächlich erst beim richtigen Spielen vor Leuten gekriegt. Auch dieses Gefühl, dass es Menschen gibt, jetzt auch außer mir, die wahrscheinlich erst auf der Bühne wirklich zu sich kommen oder da vielleicht viel mehr sie selber sind. Man sagt ja immer, ach, da spielst du ja. Aber vielleicht kommt man gerade im Spielen, ja, wir sind ja auch widersprüchliche Wesen, aber in dieser Entfernung von unserem authentischen Selbst zu uns selber.
Das heißt, gerade im Spielen zeigen sie auch viel von sich?
Absolut, absolut. Und vielleicht gerade, wenn ich jetzt mal nicht eine Frau Mitte 50 in Berlin spiele, sondern wie im Kaufmann von Berlin so ein Stremel auf dem Kopf habe und solche Bikerless an den Seiten und Riesenbarte umgeklebt. Vielleicht ist man gerade dann sich selbst ganz nahe.
Manchmal findet man die Wahrheit in der Maske, ja, vielleicht auch in der übertragenen Maske. Ja, Sie sind ja nach dem Reinhardt-Seminar, Frau Reuß, eine Zeit lang noch in Wien geblieben und dann ging es ab in die nächste Großstadt.
Ich bin direkt nach dem Ende der Schauspielschule,
direkt nach Berlin,
mich an die Autobahn gestellt und mit einem kleinen Köfferchen und bin nach Berlin getrampt.
Hatten Sie keine Angst?
Nein, damals hatte man keine Angst. Das war noch vor der Angst.
Nicht vom Trampen. Naja, in Berlin heißt es, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ich frage Sie jetzt, angeblich haben Sie eine Zeit lang als Putzfrau gejobbt.
Putzen bin ich auch gegangen, aber ich glaube nur zweimal oder so.
Ja gut, da sind Sie wahrscheinlich nicht die Einzige. Aber dann ging es ganz schnell ans Schillertheater, am Renaissance-Theater waren Sie. Und irgendwann, ich kürze das jetzt ab, ging es an die Volksbühne. Und da sind Sie immer noch Mitglied, Sie können ja schon fast Silberhochzeit feiern. 1993 sind Sie dorthin gekommen.
Genau. Und ich habe tatsächlich meinen Abschied eingereicht an diesem Theater. Ich wollte doch noch abwarten. Man kriegt nach 25 Jahren Mitgliedschaft sozusagen sowas wie eine Jubiläumsprämie in Höhe von 350 Euro. Davon habe ich 116 ausbezahlt bekommen. Da dachte ich mir, jetzt kann ich mich doch zur Ruhe setzen. Jetzt scheide ich aus.
Ja, Moment, Sie müssen diese 160 wahrscheinlich noch versteuern.
Das ist das, was jetzt nach der Steuer
geblieben
ist. Ja, also ich habe schon.
Ja, ich habe mich auch gefragt, möglicherweise kommt dieser Schritt von Ihnen. Und zwar gehörten Sie ja zu den 180 Unterzeichnern, die den jetzigen Intendanten Chris Dercon in Frage gestellt haben. Und da habe ich mich gefragt, konsequent wäre es jetzt zu sagen, gut, dann gehe ich. War das der Grund?
Ja, ich habe mir ein Jahr freigenommen, um das zu beobachten, was da passiert, und jetzt war das überfällig, ja.
Mhm. Es hieß, künstlerischer Ausverkauf steht bevor an der Volksbühne. War es wirklich so schlimm oder ist es wirklich so schlimm?
Also erstens mal, das ist sowieso so, alles, was ich zu diesem Thema sage, ist natürlich sofort verdächtig und deswegen sollte ich so wenig wie möglich dazu sagen, weil natürlich habe ich dazu eine Meinung, aber die ist ja auch nicht so interessant, weil dann denkt jeder, na ja, die wollten sich da ewig festkrallen und haben Angst um ihre Jobs. Deswegen ist es schwierig, darüber zu reden. So, ich habe natürlich eine Meinung dazu, aber ich war in diesem Theater ja nicht nur Spieler, sondern auch Zuschauer, ja. Und ich denke, man sollte sich viel mehr an die Zuschauer richten und an die 230 Mitarbeiter, die da immer noch sind, weil das künstlerische Personal, also den Teil des künstlerischen Personals, die man dann auf der Bühne sieht, das sind ja nur ganz wenige, die so ein Haus ausmachen. Wir haben ja riesige, sehr gut funktionierende, äußerst kompetente Werkstätten, eine Riesenmaske, Damenschneiderei, Herrenschneiderei, eine Tischlerei und so weiter und so fort. Und es gibt einen großen Zuschauerkreis, der auch sehr interessiert ist. Dieses Theater, wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde auch besetzt vor ein paar Wochen von Leuten. Also man sieht auch, wie wichtig dieses Theater für die Öffentlichkeit ist. Und die Dramaturgin wie Stephanie Karp musste sich fragen lassen vor einem Jahr von einem New Yorker Regisseur, was muss man denn jetzt noch sehen, before all that comes to an end? Bei welchem Theater, bei welchem Intendantenwechsel würde man das fragen? Einen Intendantenwechsel gibt es dauernd. Also das sagt ja schon einiges aus über die Breitenwirkung in der Öffentlichkeit, ja, die Ära Castorf einfach hatte. Und deswegen ist das natürlich ein Riesenthema. Ich halte einen Intendantenwechsel für absolut legitim. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen findet so etwas statt und wie seriös ist diese Entscheidungsfindung abgelaufen? Nicht bei dem letzten Intendantenwechsel, da gab es ein ganzes Gremium von Leuten, die das entschieden haben, eine Findungskommission, da war Ivan Nagel dabei und solche Leute. Ja. Und die haben das in der Öffentlichkeit diskutiert. Und jetzt kam irgendwie ein Manager im Hummeranzug von einer Plattenfirma und hat mal so launig eine Entscheidung getroffen. Und ich kann aus dem, was er in Zeitungen gesagt hat, sehe ich, er kannte dieses Theater nicht, weil ich will ihm nicht unterstellen, dass er platt gelogen hat. Also kann es nur Unwissenheit gewesen sein, was er da alles so gesagt hat, weil ich weiß, weil ich so lange an diesem Theater gearbeitet habe, dass er verschiedene Sachen gesagt hat, die einfach nicht stimmen, weil er es einfach nicht besser weiß. Und wie seriös oder unseriös das jetzt ist, da einen Menschen als Theaterdirektor zu installieren, der ja auch Verantwortung nicht nur für sein eigenes Seelenheil hat oder sein eigenes Berufsheil, sondern eben für 250 Mitarbeiter und ein Riesenpublikum und der nicht weiß, was eine Requisite ist und das unterstelle ich ihm nicht, sondern er hat das selbst gesagt. Wissen Sie, ich habe da 25 Jahre gespielt. Ich hatte es. Und ich habe mir nie vorstellen können, und das ist auch, glaube ich, was mich von anderen Schauspielern unterscheidet, ich höre immer, oh, diese Rolle, das war die einzige Möglichkeit, das zu spielen oder so. Und an sowas habe ich nie gedacht. Und ich denke, wahrscheinlich auch deswegen nicht waren die Rollen für mich nie so wichtig, weil ich immer in einem anderen Zusammenhang mich bewegt habe. Ich habe diese Wunschfantasien gar nie gehabt, weil mir immer so tolle Dinge passiert sind, die ich mir gar nicht hätte ausmalen können. Also Sie kennen das sicher, das gibt es manchmal. Man hat Geburtstag oder es ist Weihnachten und man kriegt plötzlich ein Geschenk. Und das ist so toll, man hat vorher gar nicht gewusst, dass man sich das gewünscht hat. Erst in dem Moment, wo man das tolle Geschenk sieht. Und es übersteigt alles, was man sich hätte wünschen und vorstellen können. Mhm. Und so waren meine Arbeitsbedingungen an der Volksbühne. Mhm. Also da bin ich Leuten begegnet und da hatte ich Produktionsbedingungen und auch Zuschauerbedingungen. Ja, weil wie gesagt, auch als Zuschauer war dieses Theater für mich sehr wichtig. Die hätte ich mir nicht träumen lassen.
Nichtsdestotrotz, nach 25 Jahren ist jetzt Schluss für Sophie Reuss.
Gut für mich, ich bin völlig zufrieden damit.
Aus eigener Entscheidung, muss man ja auch dazu sagen, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und vielleicht ist das ja auch so ein Zeitraum, wo Sie sich sagen, ja, jetzt bin ich offen für Neues, jetzt kann wieder ein neuer Lebensabschnitt passieren.
Ja, ich mache auch sehr viel Neues. Ich genieße das sehr, dass ich frei bin und nicht im Theater immer nachfragen muss, ob Zeit ist, dies oder jenes zu machen. Und genau, ja, das sollte in meinem Alter ja auch möglich sein, ja, solche Entscheidungen. Ich meine, ich war an der Volksbühne, man hat mich immer machen lassen, was ich wollte, aber trotzdem versuchte man das ja immer abzustimmen. Und das muss ich jetzt gerade nicht, also ich kann jetzt frei über meinen Kalender verfügen und das ist, ja, das ist auch ganz angenehm.
Nach 25 Jahren, das waren warme Zeiten für Sophie Reuss an der Volksbühne in Berlin. Zum Schluss ist es ein bisschen frisch geworden, vielleicht sogar frostig. Das sage ich jetzt nur, weil ich eine Überleitung braucht zu Ihrem ersten Musikwunsch. Nick Lowe, Freezing heißt der Titel. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ach, Nick Lowe ist ein alter Freund von mir. Also er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn und durch seine Musik ist er ein Freund von mir. Und das ist so ein schönes Lied für diese kalte Jahreszeit, wenn man drinnen im Warmen sitzt.
It's freezing. Chill is 20 below. Whole town is under snow. Mercury's falling, it just won't quit.
Ein schönes Lied für die kalte Jahreszeit, wenn man drinnen im Warmen sitzt, sagt Sophie Reuss. Sie hat sich diesen Titel gewünscht. Freezing von Nick Lowe. Ja, wir sitzen ja hier auch ganz schön in Warmen hier bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie gelten als forsch, frech, ausgelassen, auf jeden Fall eigensinnig, Frau Reuss. Vielleicht ein bisschen anarchisch. Stimmt das alles oder sind das so typische Klischees, die Schauspielerinnen gerne angedichtet werden?
Ach na ja, wenn man seine Nase aus dem Fenster steckt, dann muss man alles nehmen, was zurückkommt. Also ich werde mich jetzt nicht rechtfertigen. Ich mache das eine und dann müssen die Leute reagieren. Ich werde jetzt hier nicht sagen, wie ich mich sehe.
Wann gilt denn eine Frau in der Schauspielerbranche als forsch oder frech?
Keine Ahnung. Das interessiert mich nicht.
Manchmal heißt es ja dann auch, na ja, die oder der ist ein bisschen schwierig.
Ja, ich hoffe, dass Schauspieler schwer. Ich meine, man hat nichts davon, wenn man möglichst einfach und umgänglich ist. Dann sind zwar alle zufrieden mit einem, aber selber hat man nichts davon. Also ich versuche schon angenehm und nicht unhöflich zu sein. Also ich hoffe, dass ich mich nicht schlecht benehme.
Naja, man muss sich ja nicht schlecht benehmen, aber ich traue Ihnen so eine gewisse Konfliktfähigkeit schon zu, wenn Ihnen etwas nicht passt.
Ja, ich bin eigentlich extrem feige und konfliktscheu.
Echt?
Aber ja, absolut. Ich bin total harmoniesüchtig. Es ist halt was anderes, wenn man an der Sache arbeitet, mit den richtigen Leuten, dann findet da natürlich auch eine andere Auseinandersetzung statt. Und dann können Umstehende das oft nicht begreifen und denken, man streitet sich fürchterlich, dabei führt man nur eine angeregte Auseinandersetzung.
Mhm. Sophie Reuss ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wie spielen Sie dann, Frau Reuss? Schlüpfen Sie in eine Rolle? Erarbeiten Sie die Figur oder schöpfen Sie aus sich selbst und geben der Figur so eine Kontur?
Also jeder, glaube ich, der schon mal in der Volksbühne war und mich da und irgendein Stück mit mir gesehen hat, der wird auch sagen können, dass wir ja nicht mit diesen geschlossenen Figurenprofilen arbeiten. Das ist ja anders offen. Also Frank Castorf jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt nicht nur Castorf gespielt, der war vor allem für mich als Theaterleiter mindestens genauso wichtig wie als Regisseur. Also meine einschneidenden Erlebnisse hatte ich zuerst, glaube ich, mit Christoph Schlingensief, dann Castorf, dann René Polischer. Aber der Castorf arbeitet ja zum Beispiel nicht so, dass er sich jetzt zu Hause ausdenkt, Konzept für sein Stück, und dann sucht der Schauspieler und die sollen das jetzt gefälligst so machen, wie er sich das vorgestellt hat, sondern der macht eine Besetzung, also der hat dann eine Besetzung und das ist dann schon das Konzept. Also der geht sehr nach der Person und was die einzelne Person zu geben hat. Deswegen sind die Schauspieler bei ihm, wirken sie oft sehr selbstbestimmt und souverän und bewegen sich sehr souverän auf der Bühne. Ja, weil der tatsächliche Schauspielerkörper, der da ist, die Wahrheit dieses Körpers, das Wichtige ist und das Bestimmende für das
heißt,
Bühnengeschehen.
Er holt aus jedem das Beste raus?
Nee, er holt da gar nicht sowas raus. Nee, es ist mehr so, wieso nicht, was willst du denn da machen? Sag mal, so. Das ist vielmehr ein Lassen. Also der baut sehr gut so ein Gerüst und dann lässt er den Schauspieler machen. Und das ist natürlich sehr gut, weil sonst ist man immer so abgelenkt von dem, was einem irgendein Regisseur sagt. Und man denkt, was soll ich da jetzt machen? Was willst du von mir? Mhm. Und so weiß man viel eher, kommt man viel eher zu dem, was man da machen möchte.
Im Moment, wo Sie das gesagt haben, Frau Reuss, wirkten Sie ein bisschen zerknirscht. Kann ich daraus schließen, Sie suchen sich die Rollen nicht nur nach dem Inhalt aus, sondern auch nach dem Regisseur?
Absolut. Weil ich meine, ob man jetzt einen Faust bei Frank Castorf spielt oder bei irgendeinem anderen Regisseur, das sind immer Welten und das muss man sich sehr gut überlegen. Eine Rolle ist ja nicht einfach, es wird immer so geredet, als wäre die Rolle so eine feste Größe, der man entsprechen muss. Aber das entspricht ja überhaupt nicht irgendeiner Theaterpraxis.
Es ist nicht so wie bei Musiksolisten, die dann unbedingt dem Komponisten gerecht werden müssen.
Nein, weil Castorf ja auch wahnsinnig viel mit Fremdtexten arbeitet, nicht? Also das ist ja jetzt auch gar nicht gesagt, dass man dann unbedingt dann alle Texte hat, die dann da jetzt drinnen stehen in dem Originalmanuskript oder auch die Gewichtung der Rollen plötzlich ganz anders ausfällt. Obwohl, das klingt, als wäre das so ein Durcheinander, das stimmt gar nicht, weil auf der anderen Seite kenne ich keinen größeren Theatertraditionalisten als Frank Castorf, oder einen genaueren Dramaturgen. Also ihn als konservativ zu bezeichnen, geht vielleicht zu weit, aber ich erinnere mich an einen Ausspruch von ihm. Das war während der Proben und da wurde eine Szene geprobt. Ich spielte die Königin und dann sagt er, ich weiß nicht so viel, was da jetzt noch, machen wir noch, hören wir jetzt auf, oder wolltest du da noch, gibt's da noch irgendeinen Text, den du sagen wolltest? Und sage ich, die Königin, die sagte am Schluss noch den einen Satz und ich glaube, der wäre wichtig. Dann guckt er sich das an und sagt, ganz ernsthaft, ohne Ironie, hast du recht, das stimmt schon, die Königin muss die Schlusspointe haben. Das weiß der zum Beispiel. Die Königin muss die Schlusspointe haben. Keine falschen Modernismen hier.
Sie erzählen so begeistert von diesem Castorf, Frau Reuss.
Ach, na ja, ich könnte von dem jetzt auch andere Geschichten erzählen. Nein, aber der hat mich einfach immer ernst genommen. Das ist ganz angenehm. Man hat da das Gefühl, wahrscheinlich hat das mit dieser flachen Hierarchie zu tun, die es da gab. Ja, man hatte immer das Gefühl, man wird ernst genommen. Castorf ist sicher ein Mann, was gelernt habe, dann das eine. Man muss andere Menschen nicht unbedingt verstehen, um sie zu respektieren.
Guter Satz, gefällt mir. Nur haben bei Ihnen dann überhaupt andere Regisseure überhaupt noch eine Chance? Doch. Fallen die nicht groß ab gegenüber Castorf?
Nein. Nein, nein, nein. Aber das war eben auch das, was Castorf ermöglicht hat an dieser Volksbühne, dass ich mit unserem leider viel zu früh verstorbenen Bühnenbildner Bert Neumann und mit René Polesch eine ganz eigene Art von Theater zu machen entwickelt habe. Also da gibt es vorher gar keinen Text, sondern nur die Besetzung und ein Bühnenbild, das Bert Neumann zum Beispiel erstellt hat. Und dann fing man an mit den Proben und dann wurden Texte dazu geschrieben. Hängt aber auch mit der Qualität der Bühnenbilder von Bert Neumann zusammen, der die immer so gebaut hat, dass die nie vollständig waren, sondern dass der immer noch Platz lassen wollte. Der hat auch immer gesagt, die Schauspieler, die vervollständigen das dann, die deuten den Raum dann aus. Und nicht, dass das Bühnenbild definiert mich, oder das ist halt auch eine Art, wo nicht das eine das andere illustriert, sondern wo die Dinge sich zueinander verhalten, wo ein Text sich zu einem Kostüm verhält und zu einem Bühnenbild oder so. Deswegen habe ich dann auch ganz oft Schwierigkeiten beim Drehen, also da gibt's einen Text, dann wird der genauso inszeniert, dann sieht die Maske auch so aus, wie der Text aussieht und das Kostüm auch noch. Und wenn man sagt, Leute, da muss doch nicht eines das andere immer illustrieren, dann gucken die einen an, als würde man irgendwie ein spinniges Zeug daherreden.
Ja, man will ja nicht ins Theater gehen und dann einen für sich selbst denken lassen. Ich will ja auch als Publikum selbst Fantasien haben oder mich irritieren lassen.
Das wäre wunderbar, wenn das gelingt. Genau, weil man so natürlich auch noch Raum für den Zuschauer und dessen Gedanken lässt. Ja, das wäre gut, wenn das gelingt.
Ihnen gelingt das sehr häufig. Sophie Reuss, Sie sind für viele Rollen ausgezeichnet worden. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, deswegen nenne ich nur ein paar. Erika Mann unter der Regie von Heinrich Brelöhr, der brachte Ihnen den Krimi-Preis in Gold, dann der Architekt den Deutschen Filmpreis für eine Nebenrolle, ein Film von Ina Weisse. Da ging es um die Lebenslügen und den Zerfall einer Hamburger Familie vor der frostigen Kulisse eines eingeschneiten Alpendorfes. Da haben wir es wieder,
ja.
Die Kühle, den Frost. Und die drei, Regie Tom Tykwer, das war eine Dreiecksbeziehung, bei der sich sowohl der Mann als auch die Frau in denselben Mann verlieben. Ich glaube, der Mann hat dabei festgestellt überhaupt, dass er bisexuell ist, angereichert mit ein paar deftigen Sexszenen. Haben Sie da keine Hemmungen?
Doch, ich bin total schamhafter Katholik und ich hasse es, mich auszuziehen, außer vor einer geliebten, liebenden Person. Und vor allem fand ich das so gemein, dass ich das im zarten Alter von 48, wo ich dachte, ach super, jetzt soll ich mich ausziehen, hättet ihr nicht ein bisschen früher kommen können?
Ja, oft ist es ja so, dass gerade bei gut aussehenden Frauen im zarten Alter von 48 der Playboy schon mal anfragt. Würden Sie das auch machen? Würden Sie auf ein solches Angebot eingehen?
Nein, dazu habe ich keinen Grund, nein.
Ja, so eine Dreiecksbeziehung.
Ja.
Zwei Männer, eine Frau, die Frau waren Sie. Auf jeden Fall haben Sie mal gesagt, in einem Interview, ist noch gar nicht lange her, vielleicht 2 Jahre, ich glaube gar nicht an die romantische Liebe. Ist das wahr oder stand das da nur so verkürzt drin?
Da kann ich nur sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich weiß nicht mehr, was ich mit romantischer Liebe meinte, aber also ich glaube, es gibt unausweichliche, oder zumindest in meinem Leben, es gibt sowas wie unausweichliche, fraglose Begegnungen. Ja.
Haben Sie sich denn, es passiert ja vielen Schauspielerinnen, mal in einen Schauspielerkollegen oder einen Regisseur verliebt?
Ja, aber das sind so eigene Verliebtheiten. Da weiß man, das ist nichts Lebensentscheidendes. Ne? Ich habe viele Impulse von Verliebtheit, aber es kommt ja immer darauf an, wie sehr man dann was kultiviert oder welche Bedeutung man dem selber zumisst. Ach, das gehört beim schönen, beim guten Arbeiten auch dazu. Natürlich, dass man, also da ist diese Art von Verliebtheit ein Teil der Wertschätzung, die man dem anderen entgegenbringt. Aber ich messe dem keine übergroße, keine Bedeutung bei, die dann über das Arbeiten hinausgehen
das
würde.
Das ist interessant, was Sie sagen. Ich habe letztens mal mit einer Schauspielerin gesprochen, die hat sich ähnlich ausgedrückt. Die hat gesagt, ich wusste dann gar nicht mehr, ob ich in diesen Schauspieler verliebt war oder in seine Kunst, in sein Können. Ist das so was Ähnliches bei Ihnen auch?
Naja, das Schöne am Spielen ist ja auch, dass man das Skript des eigenen Lebens los wird und einem fremden Skript folgen kann. Völlig verantwortungslos, wenn Sie wollen. Na, man darf fremde Männer und Frauen küssen auf Bühnen, ohne dass man hinterher zur Verantwortung gezogen wird. Man muss sich nicht rechtfertigen und es passiert, aber trotzdem. Denn die Körper sind ja die Körper, das ist ja wirklich da. Der Kuss findet ja wirklich statt. Ja. Allerdings, weil Sie vorhin von 3 gesprochen haben, das war auch lustig. Ich meine, das war überhaupt nicht sexy, diese Szenen zu drehen. Aber da entwickelte sich etwas, was mich sehr amüsiert hat. So, je öfter wir diese Szenen an so einem Tag, da wird es ja dann den ganzen Tag immer wieder gedreht, ne? Und zuerst, alle sind wahnsinnig diskret und ja und nein und es dürfen nur die Leute dabei sein, die unbedingt und so weiter und so fort und alle sind wahnsinnig vorsichtig. Naja, nach 2-3 Stunden, dann kommt das Catering mit den Käsebroten vorbei und alle, also es nimmt überhaupt keiner mehr wahr, dass man da nackt rumliegt. Und man entwickelt dann auch so eine Art sportlichen Ehrgeiz des Softporno-Darstellers oder so. Ne? Man entwickelt dann so einen eigenen Humor dazu.
Da soll ja auch zwischendurch mal der Nudelsalat gereicht werden bei solchen Drehs. Ja, habe ich mal gelesen.
Auch die müssen essen.
Sophie Reuss ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und damit kommen wir zur nächsten Wunschmusik. Erstarrung aus Schuberts Winterreise.
Ja, das singt der Julius Patzak, ein schon lange verstorbener Wiener Sänger. Und der hat 1961 diese Aufnahme von der Winterreise gemacht. Er ist da schon nicht mehr jung, man hört das. Ich glaube, man könnte fachlich sogar sagen, er knödelt ein bisschen. Und ich kenne niemanden, der das so schön singt. Es ist oft fast gesprochen. Und ja, ich finde es ganz wunderbar. Ich bin darauf gestoßen, weil ich einen Abend gemacht habe, wo ich die, so Texte aus der Winterreise von der Elfriede Jelinek lese. Das habe ich an der Elbphilharmonie gemacht und dazwischen habe ich immer aufgelegt auf einem Plattenspieler den Patzak mit der Winterreise. Und der hat sich mir so eingebrannt. Den wollte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee.
Erstarrung. Julius Patzak sang ein Lied aus der Winterreise von Franz Schubert. Sophie Reuss, eine mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin, hat sich dieses Lied gewünscht und spielt es bei ihren Lesungen mit Texten von Elfriede Jelinek. Und bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir haben uns jetzt eine ganze Weile übers Theater unterhalten, Frau Reuss, über Film, Kino. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich Ruhm, Bekanntheit?
Naja, das bringt ja Beruf so mit sich, aber also bekannt, um bekannt zu werden, da gibt's ja andere Möglichkeiten.
Werden Sie denn erkannt, wenn Sie so durch Berlin laufen?
Gelegentlich, ja.
Und wie reagieren Sie dann, wenn Leute Sie ansprechen?
Dann freue ich mich, wenn Sie mir was Nettes sagen. Natürlich nur. Aber ich werde selten beschimpft.
Aber Sie sind nicht so inkognito unterwegs mit Sonnenbrille und vermummt und
das
was
ist ja nicht nötig.
Machen.
Nein, ich glaube, das ist, wenn man jetzt Harald Schmidt oder Günter Jauch oder weiß ich nicht, oder Frauke Ludewig ist oder so, dann, also wenn man so zu diesen Fernsehberühmtheiten gehört, ich glaube, dann ist das was anderes. Mhm. Und das, glaube ich, kann echt anstrengend sein.
Die Schauspielerin Sophie Reuss ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Immerhin. Hatten Sie mal sowas wie Existenzängste?
Also, dass ich von meinem Beruf nicht leben kann?
Ja.
Ich bin in der goldenen Kreisky-Ära aufgewachsen. Das war der österreichische Bundeskanzler über Jahrzehnte.
Ich erinnere mich, ja.
Und obwohl das natürlich ein trügerisches Gefühl war, das er der österreichischen Welt, der Welt des Österreichers gegeben hat, nämlich eine von immerwährendem sozialen Wohlstand, hat sich das so in meine Seele gesenkt. Und ich bin sehr froh, dass ich zu dieser Generation gehöre. Ich denke nicht, dass ich überall, wo es zappelt, dabei sein muss, weil ich sonst nicht überlebe oder so. Nein, ich weiß nicht. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine meinem Charakter eigene Arroganz. Keine Ahnung.
Muss ja nicht Arroganz sein, kann ja einfach eine innere Stabilität oder sowas
ähnliches
sein.
Also nein, innerlich stabil bin ich ganz bestimmt nicht.
Nee?
Das kann es nicht sein, nein.
Woraus schließen Sie das?
Weil ich weiß, dass ich extrem instabil bin innerlich.
Wie zeigt sich das dann? In welchen Situationen?
Tja, welches Beispiel soll ich Ihnen da jetzt geben? Nein, ich selber würde mich als einen zutiefst unsicheren, wankelmütigen, ja, völlig instabilen Menschen bezeichnen. Das ist das, womit ich habe es mit mir nicht einfach, das können Sie mir glauben.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Sie trotzdem gut damit leben können.
Naja, das lernt man ja dann irgendwann. Wenn man, oder man, entweder man stirbt früh oder ja, man lernt damit umzugehen. Nein, aber vielleicht ist es auch gerade deshalb, brauche ich, glaube ich, so sehr die Auseinandersetzung, die philosophische Auseinandersetzung auf der Bühne.
Ja, und ist es nicht auch die Voraussetzung, Schauspielerin sein zu können, diese, in Anführungsstriche, Instabilität? Dass man nicht so verbetoniert ist?
Naja, man muss ja nicht verbetoniert sein, aber da gibt es schon Schauspieler, die haben eine andere, weiß ich nicht, die ruhen anders in sich oder sind so andere, anders gesunde Tiere, Glaube ich schon. Ich bin kein gesundes Tier.
Bestimmt nicht.
Gab es mal Phasen, in denen Sie den Beruf aufgeben wollten, Schauspielerin?
Nein, nie. Nein, überhaupt nicht. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich fast immer nur gemacht habe, was mir Freude gemacht hat, bis jetzt jedenfalls. Also ich habe ein paar Fehlentscheidungen getroffen, aber ich habe viel abgesagt und das war immer richtig.
Hörspiel, Hörbuch, Kino, Fernsehen, Theater. Was machen Sie am liebsten, Frau Reuß?
Am liebsten alles immer abwechselnd.
Im Moment?
Im Moment mache ich viel, dass ich mehr oder minder alleine auftrete mit so einer Art Solo-Programm. Das hört sich jetzt furchtbar muffig an. Aber das ist wunderschön. Ich habe da tolle Texte von Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, also mit denen ich das teile, dieses nicht gesund in der Welt zu stehen, ja, diese Abscheu vor der, wie die Bachmann das formuliert, grauenvolle Normalität, in der alle herumplanschen und es sich so einrichten.
Ach, ja? Das meinen Sie mit nicht gesund, verstehe. Mhm. Ja. Sie wollen nicht normal sein.
Ach, was ich will, vielleicht ist das ganz normal, so wie jetzt wird mir dir hier schon wieder sowas unterstellt.
Das war nur eine Frage.
Nicht. Ach nee, ach, das ist so. Ja gut, dann will ich halt nicht normal sein. Machen Sie damit, was Sie wollen. Es ist, nein, das ist wahrscheinlich ganz normal. Ich habe jetzt was zitiert aus einem Text von der Bachmann, wo es um eine Frau geht, die extrem, man könnte sagen, narzisstisch ist, die nur gern schläft und zum Friseur geht und auch nichts mit Sex zu tun haben will. Sie ist 20 und sie findet sich einfach zu alt dafür. Und sie sagt, diese grauenvolle Normalität, der sich alle unterwarfen, sie wenigstens war pervers, das war was Richtiges. Allein dieses Anziehen und Ausziehen war so anstrengend. Nicht zum Vergleichen mit dem Schlaf, in den sie hineingefunden hatte und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, was der Bachmann da gelingt, dass sie diese Figur vertritt. Also wir gucken da nicht drauf und sagen, ach schau mal, diese arme Magersüchtige da, die ist ja so verdreht, die bräuchte nur mal einen richtigen Mann. Sondern sie gibt ihr den Raum, um ihre Philosophie da zu präsentieren, ne? Und das tut sie und das finde ich großartig. Und wenn Sie zu mir sagen, ich will nicht normal sein, dann würde ich sagen, ja, ich will nicht normal sein in dem Sinne, als Normalität ist ja was, was uns blind macht für das Konkrete. Weil Normalität ist ja ein Phantom. Normalität ist ja das, was wir nicht mehr sehen, was unsichtbar ist. Und sowohl der Bachmann als auch der Jelinek war nicht ein normales Leben beschieden. Und deswegen, nicht jeder, der draußen steht, schreibt deswegen so tolle Literatur. Ja, das allein hilft natürlich auch noch nichts. Da kommt natürlich auch noch diese großartige Begabung und das Können dazu. Aber diese Schriftstellerinnen waren und sind eben in der Lage, etwas zu beschreiben und etwas zu sehen, was einem nicht vergönnt ist, wenn man fett in seiner Normalität sitzt.
Und mit der schauspielerischen Begabung einer Sophie Reuß kommen dann auch solche Texte auf der Bühne oder in der Lesung zum Tragen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Reuß, bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und jetzt bleibt noch Zeit für einen Musikwunsch. Esther Williams und Ricardo Montalban singen Baby, It's Cold Outside. Passt ja auch wieder in die Jahreszeit, Frau Reuß.
Ja, eben. Es ist so ein groovy Titel.
Ein heißer Flirt vor frostiger Temperatur, kann man das so sagen?
Genau, ein heißer Flirt am Kamin.
Dankeschön, Sophie Reuß.
Dankeschön.